Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 239, wie Verlage Bücher machen, Teil 177. Das ist jetzt der zweite Teil, wieder von etwas Fachlichem. Diese Folge wird etwas länger, weil es ist ein sehr aufwendiges Thema, was sehr viel Strukturierung bedarf. Es geht um das Thema Druck. Die Verbindung, wie kommt man vom Layout zum Druck, das kommt natürlich noch. Aber wir müssen erstmal gucken, was gibt es überhaupt an Drucktechnik. Das wird die nächste Folge sein. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bild, Bildreproduktion, Scan, Positionierung von Scans und ähnlichem mehr. Also das Thema Bildreproduktion ist die Voraussetzung dafür, dass man drucken kann. Bevor man ein Bild in eine Publikation integrieren kann, muss man den Abbildungsfaktor festlegen. Das heißt, man muss vorher festlegen, ob die Abbildung verkleinert oder vergrößert werden muss oder ob die Originalgröße so belassen werden kann. Also es geht um Abbildungen, die man auf Papier vor sich liegen hat. Wir haben ein Beispiel, wie berechnet man den Abbildungsfaktor. Ihr jetziges Bildformat beträgt meinetwegen 13 x 18 cm Breite mal Höhe. Ist also ein hohes Bild. Es soll auf eine Spaltenbreite von 9 cm gebracht werden. Wie rechnet man? Man rechnet grundsätzlich gewünschtes Maß, das neue Maß, geteilt durch vorhandenes. Relativ einfach zu merken, gewünschtes geteilt durch vorhandenes. Also sagt man 9, das soll die neue Höhe werden, geteilt durch 13, das ist die jetzige Höhe. Und das wäre 0,692. 9 geteilt durch 13 ist weniger als 1, also 0,692. Das entspricht einem Abbildungsfaktor, man verschiebt jetzt das Komma um zwei Stellen, von 69,2%. Die Zahl hinter dem Komma kann man auch eben als Prozentzahl lesen, also 0,692 wäre 69%. Und wenn man sagt, 0,07 käme als Ergebnis bei raus, völlig anderes Beispiel, dann entspricht das einer Verkleinerung auf 7% der Originalgröße. Also 0,07 entspricht 7%, 0,69 69%. Wenn Ihr Abbildungsfaktor größer als 1 ist, handelt es sich bei der Reproduktion um eine Vergrößerung. Hat man beispielsweise den Abbildungsfaktor 2,09, bedeutet das eine Vergrößerung auf 209%. Wenn im Beispiel also die neue Bildbreite 9 geteilt durch 13, 9 zu 13, 69% der bisherigen Bildbreite beträgt, so hat das logischerweise die neue Bildhöhe natürlich dann auch 69,2% der bisherigen Bildhöhe. Sie errechnen die neue Bildhöhe, indem Sie die 18 cm, was das Bild ja hatte, die bisherige Höhe, mit der gefundenen Prozentzahl multiplizieren. Also 18 mal, Sie entsinnen sich, 0,692. Und das ergibt 12,45. Ihr neues Bild hat also in der 69,2% verkleinerten Version ein Maß von 9, das hatten wir ja vorgegeben, mal 12,45 cm, also 9 cm Spaltenbreite, 12,45 Höhe. Ursprünglich war das 13 mal 18. Das Seitenverhältnis der neuen und der alten Größe bleibt natürlich immer gleich, es sei denn, Sie beschneiden die Illustration oder das Foto an einer Seite oder fügen etwas hinzu, was meist schwierig bis unmöglich ist. Verzerren darf man Bilder grundsätzlich nicht. Das passiert leider relativ häufig am Computer, wenn ein ungeübter Mensch ein Bild anfasst und es vergrößern will und aus Versehen verzerrt. Zu sehr in die Breite zieht oder zu sehr in die Höhe. Ja, wir sind noch beim Reprofaktor, also dem Abbildungsmaßstab. Reprofaktor ist der Fachbegriff. Ein weiteres Beispiel mit einer Variante. Ihr bisheriges Bild ist 4 x 7 cm groß, also wieder Breite mal Höhe, und soll in der endgültigen Version 10 x 14 haben. Fällt in der Höhe etwas von dem Original weg, ist jetzt die Frage. Und wenn ja, wie viel? Der Abbildungsfaktor, Sie entsinnen sich, gewünschtes geteilt durch vorhandenes, beträgt hier 10 geteilt durch 4, sind 2,5. Das bedeutet eine Vergrößerung auf 250%. Die Höhe von 7 cm wird demnach 7 mal 2,5, 17,5. Ja, 17,5 cm. Ja, aber da die Höhe ja nur 14 cm betragen soll, mehr Platz hat man einfach im Layout nicht zur Verfügung, müssen Sie in der vergrößerten Version 3,5 cm wegschneiden. Und das sind beim Originalbild, jetzt rechnet man, 3,5 geteilt durch 2,5, das sind 1,28. Ja, es fallen vom Originalbild 1,28 cm weg, also nicht sehr viel. Sie müssten also nachschauen, ob Sie von den 7 cm Höhe des Originalbildes 1,28 cm einsparen können. Also beispielsweise oben 7 mm und unten 6 mm. Ich fasse das zusammen. Um vom Originalbild zum gewünschten Format zu kommen, errechnen Sie den Abbildungsfaktor oder Reprofaktor, gewünschtes durch vorhandenes, und multiplizieren jede Kantenlänge mit diesem Faktor. also die Breite und die Höhe. Wenn Sie vom Endformat ausgehen und zum Originalformat zurückrechnen wollen, teilen Sie die Maße des Endformates durch den Abbildungsfaktor, also umgekehrt, und erhalten als Ergebnis die neue Kantenlänge oder die Länge eines gewünschten Teilabschnitts des Originalbildes. So, jetzt hat man einen Stapel Bilder und die sollen alle gescannt werden und das nennt man in der Vorbereitung das Auszeichnen. Wenn Sie Bilder zur Reproduktion für Scannen auszeichnen, geben Sie am besten die exakte Prozentzahl auf der Bildrückseite an, zusammen mit der Nummer des Bildes, damit man es hinterher eindeutig einem im Text freigelassenen und auch hier nummerierten Raum zuordnen kann. Ja, das war das Kapitel Layout, wo ich gesagt habe, graue Flächen freilassen. Idealerweise schreibt man da gleich Nummern rein. Sie können außerdem zur Sicherheit noch mit dazu schreiben, soll 9 cm breit werden, auf dem Zettel, Klebezettel oder auf der Rückseite. Bei Illustrationen unterscheidet man zwischen zwei Kategorien, von denen sich eine noch einmal in zwei Untergruppen aufteilt. Wir haben also die Hauptkategorie Strichzeichnung, lediglich schwarze und weiße Linien und Flächen, ohne irgendwelche Graustufen oder Farbanteile. Strichzeichnung, also das, was man mit dem Filzstift macht oder ja, mit einem Feinliner, mit einer zum Beispiel schwarzen Farbe. Strichzeichnung. Und dann die nächste Variante sind die Halbtonbilder. Das sind die mit differenzierten farbigen oder grauen Zwischenwerten, zum Beispiel Bleistiftzeichnungen, Aquarelle, Schwarz-Weiß-Fotos oder Collagen, aber auch Illustrationen mit nur einer Zusatzfarbe. Das wiederum unterteilt man dann in Halbtonbilder einfarbig, meist Schwarz-Weiß, oder Halbtonbilder mehrfarbig. Also die beiden Kategorien und die zweite unterteilt sich in einfarbige oder mehrfarbige Halbtonbilder. Dementsprechend gibt es drei Arten der Bildreproduktion, die für Publikationen benötigt werden. Man bezeichnet sie im Fachjargon als Strichreproduktion, Halbtonaufnahme, Farbaufnahme. Strichaufnahmen oder Strichreproduktionen fertigt man mit einem Scanner, 1200 oder 2400 dpi. dpi ist die Abkürzung für Dots per Inch. Das sind Punkte je Zoll und ein Zoll ist ja 2,54 cm. Das ist ein Fachbegriff, den muss man wissen. Also grob 2,5 cm ein Inch. Und wenn man 1200 Linien pro 2,5 cm hat, ist das schon relativ fein, aber für Strichzeichnung braucht man 2400. Ja, für Halbtonaufnahmen benötigen Sie, also für gerasterte Bilder, also mit Grauwerten oder Farbwerten, für Halbtonaufnahmen benötigen Sie je nach Anwendungszweck und Druckverfahren, beziehungsweise je nach Druckpapier, Dateien mit unterschiedlich hoher Auflösung, damit bei der Belichtung eine unterschiedliche Punktgröße entstehen kann. Sie wissen, ein Raster besteht aus Punkten. Es gelten folgende Grundsätze. Hat man ein sehr, sehr einfaches Papier, wie beispielsweise im Zeitungsdruck, Rotationsdruck, braucht man ein 20er Raster, also 20 Linien je Zentimeter. Und das entspricht beim Scannen rund 55 dpi. Bei Dingen, die Sie fotokopieren wollen, also ohne hohen Anspruch, da reicht ein 30er Raster. 30 Linien je Zentimeter, da muss das Scannen 77 Linien je Zentimeter haben. Mehr nicht an Auflösung. Sie wissen, die Bildschirmauflösung ist 72 dpi, also etwas mehr als die Bildschirmauflösung. Ja, hat man eine Aufsichtsvorlage, die für den Schnelldruck oder für etwas bessere Fotokopie ist, da reicht ein 40er Raster, 40 Linien je Zentimeter. Und das wäre jetzt auch für Offsetdruck auf einem mittelmäßigen Papier, also kein sehr hochwertiges Papier. Und für diese 40er Raster braucht man einen Scan von mindestens 102 dpi. Das heißt, die Bilddateien sind relativ klein. Diese Zahlen, die Sie hier minimal brauchen, wenn man wesentlich mehr hat, hat man unglaublich große Dateien, die eigentlich völlig überflüssig sind. Und deswegen je nach Anwendungszweck reichen wesentlich niedrige dpi-Zahlen. Und lediglich, wenn man im Offsetdruck auf großen Maschinen, auf qualitativ sehr hochwertigem Papier arbeitet, hat man ein 50er bis 80er Raster, also 50 bis 80 Linien je Zentimeter. Und da muss das Scan rechnerisch 153 dpi haben. Aber seit Jahrzehnten wissen wir als Erfahrungswert, naja, man nimmt besser doch 300 dpi. Dann kann man das Bild immer noch mal ein klein bisschen vergrößern. Da ist noch ein bisschen Reserve drin. Rechnerisch reichen aber 153 dpi für ein 80er, ein sehr, sehr hochwertiges Raster im Offsetdruck. Verluste bei der Reproduktion. Es ist so, wenn man Bilder reproduziert, egal ob mit Kamera oder mit Scanner oder letztlich vielleicht auch Zwischenschritt einer Fotokopie, da geht immer was verloren. Ideal ist, wenn man Daten liefert, die dann bei der Belichtung gerastert werden. Ein bereits gerastertes Bild, Also von dem, was schon mal gedruckt war, wo man eben nur einen Druck auf Papier vorliegen hat, das sollte man niemals ein zweites Mal rastern. Denn bei jeder Reproduktion geht immer etwas an Qualität verloren und dieses bereits gerasterte Bild, das ist dann ziemlich unscharf und man kann ein Moiré erhalten. Der Tonwertumfang. Wenn Sie ein Raster mit einer Lupe beurteilen wollen, müssen Sie darauf achten, dass in den weißen Partien immer noch ein kleiner schwarzer Punkt stehen bleibt, wenn man es prof macht oder den fertigen Druck sieht, und dass in den schwarzen Flächen immer noch ein ganz winziger weißer Punkt ist. Das Schwarz nie permanent nicht. Damit das in den schwarzen Flächen immer noch ein ganz kleiner weißer Punkt stehen bleibt, auch 3-5%, dass die Schwarzfläche nicht 100% schwarz ist. Man spricht fachlich davon, die Schwarzdeckung sollte in der Summe also nicht mehr als 95% betragen. Und wenn man alle vier Farben addiert, sollten das nicht mehr als 270% sein. Zwar beschneidet man dadurch den Kontrastumfang des Bildes etwas, verhindert aber im Drucken ein Ausreißen in den Bildpartien, in denen ein Übergang von Schwarz nach Dunkelgrau vorkommt oder der Übergang von Weiß zu Hellgrau. Mit dem erwähnten Verfahren erreicht man den gewünschten sanften Übergang von Schwarz nach Dunkelgrau und von Weiß nach Hellgrau. Die Rasterweite und die Rastergröße müssen Sie in enger Absprache mit Ihrer Druckerei und unter Berücksichtigung des zu verwendenden Papieres festlegen. Das heißt, wenn man die PDF-Datei erstellt, PDF ist ja die Schnittstelle zum Druck, dann sagt man, wie das PDF aussehen soll, wie das Raster eingestellt werden soll. Das sind die erweiterten Einstellungen innerhalb von Acrobat und da legt man dann die Rasterlaufweite fest. Angenommen, man will wirklich etwas im Zeitungsdruck drucken und hat ein zu feines Raster, kriegt man die Datei von der Druckerei zurück mit der Bemerkung, ungeeignet, bitte machen Sie ein neues PDF. Ein zu feiner Raster, das heißt übrigens der Raster, nicht das Raster, ein zu feiner Raster, zum Beispiel für ein 80 Gramm Schreibmaschinenpapier, hat als Ergebnis ein diffuses oder meist zu dunkles, zu matschiges Foto und das ist ja ärgerlich. Das Scannen eines Bildes, wenn man das machen lässt, verursacht immer einmalige Kosten. Egal, ob man 500 Exemplare eines Handzettels drucken lässt oder 10.000, die Kosten für das Scan sind die gleichen. Für einen Scan bis DIN A5 bezahlt man je nach Druckerei, je nachdem in welcher Qualität und so weiter, zwischen ein paar Euro und ja maximal 10, 12 Euro. Den Raster, welcher Ihnen dann als PSD oder TIFF oder EPS-Datei vorliegt, können Sie später für andere Zwecke wiederverwenden, sofern die Größe stimmt. Kleinern ist natürlich immer ohne Qualitätseinbuße möglich. Es fallen euch auch keine zusätzlichen Kosten an, da diese Datei lediglich im neuen Layout positioniert werden braucht und dann macht man sie ein bisschen kleiner. Braucht man aber ein und dasselbe Bild für verschiedene Anwendungszwecke, können die Scankosten steigen, weil man eine höhere Auflösung braucht, höhere Datentiefe und so weiter. Und je nach Größe steigen die Scankosten, also zum Beispiel für ein Raster, was Sie nachher für DIN A2 brauchen, kann man durchaus dann mal 20 bis 40 Euro bezahlen und man hat sehr große Datenmengen. Das können schnell ein paar hundert Megabyte werden, bis hin zum Gigabyte und mehr. Die Reproduktion eines farbigen Dias oder Bildes ist mit modernen Trommelscannern oder hochwertigen Desktop-Scannern mit geeigneter Software vergleichsweise aufwendig. Ja, man sollte, und das ist ein Tipp, den ich gerne weitergebe, nie direkt aus Photoshop oder aus den normalen Scanprogrammen scannen, sondern man sollte separate Software, die für Preise von unter 100 Euro zu erhalten ist, den Scanner ansteuern. Und ich habe hier zwei Namen, Linocolor oder Silverfast. Es gibt noch andere, die holen aus dem gleichen Scanner wesentlich mehr Qualität heraus. Da sollten Sie sich genau erkundigen, egal ob Ihr Scanner 100 oder 500 Euro gekostet hat, die Onboard-Lösung ist oft nur sehr, sehr mittelmäßig. Besorgt man sich eine spezielle Scan-Software für wenig Geld, hat man über Jahre hinweg hervorragende Ergebnisse. Ja, und wie ist das mit der Farbe? Es ergibt sich beispielsweise die Schwierigkeit, dass orangefarbene Hauttöne in der Reproduktion zu dunkel werden oder zu grünlich und man die gesamte Reproduktion eher heller belichtet. Ja, aber dann wird die Qualität eher schlechter. Dann sollte man als Alternative versuchen, vom gleichen Motiv einen Schwarz-Weiß-Abzug zu erhalten. Das heißt, der Autor oder wer auch immer das gemacht hat, soll lieber ein Schwarz-Weiß-Foto liefern, bevor es ein zu dunkles, matschiges Farbfoto wird. Ein farbiges Bild für den vierfarbigen Druck zu reproduzieren, verursacht in den Scan-Voreinstellungen und bei der Bildnachbearbeitung einen höheren Aufwand. Ja, früher war das eine Repro-Kamera, in der man mit Farbfiltern gearbeitet hat. Die Zeiten sind lange vorbei. Man muss in einem Scanner in der Scan-Software die vielfältigen Farben des Bildes natürlich technisch in die vier Grundfarben zerlegen, also in Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz. Magenta ist ja rot, Cyan ist blau, also Gelb, Rot, Blau und Schwarz. Aber die richtigen Begriffe sind ja die Druckfarben und deswegen sollte man immer die nehmen. Gelb ist Yellow, M für Magenta, C für Cyan und B ist nicht blau, sondern Black, CMYK. Das K steht für die Key Color, für Schwarz oder für Black. Das ist der letzte Buchstabe von K. Also CMYK ist Cyan, Magenta, Yellow und K für Black. Die so entstehenden Farbauszüge sind notwendig, damit es in der Druckmaschine hinterher möglich ist, die vier Grundfarben einzeln zu drucken. Ja, die werden wirklich einzeln gedruckt. Zunächst wird Schwarz gedruckt, dann Cyan, dann Magenta und am Schluss Gelb. Natürlich in einer Vierfarbmaschine werden die hintereinander sehr schnell gedruckt, das heißt, da kommt der farbig bedruckte Bogen raus. Aber hält man den Bogen kurzfristig an und da ist nur das Schwarz drauf oder nur Schwarz und Cyan, dann sieht das Bild sehr merkwürdig aus. Es wird in der Tat in vier Druckwerken hintereinander innerhalb von ungefähr einer halben Sekunde gedruckt. Die Farben überlagern sich beim Druck. Das ist ja das Wesentliche beim Offset-Druck, der ist ja lasierend. Und durch das Überschneiden zum Beispiel von 100% Gelb und 50% Magenta, ach ja, da kommt das schöne Orange bei raus, also der Hautton. Da selbst feinste Farbabweichungen von 5% als Farbstich oder schlechte Druckqualität empfunden werden, arbeitet man bei den Farbauszügen, also das technische Zerlegen in die Grundfarben, sehr exakt. Ja, und man fertigt zur Kontrolle und zur Sicherheit noch einen Andruck an. Ein Andruck oder Proof war früher sehr teuer, 20, 30, 50 Euro und mehr. Heutzutage macht man eigentlich nur noch sehr selten Andrucke. Aber wenn man hochwertige Scans hat, egal ob man sie selbst gemacht hat oder sie außer Haus gibt, damit jemand also beauftragt, also ein Scanstudio, dann sollte man hinterher von diesen Scans einen Proof machen. Die Kosten für Reproduktion von farbigen Bildern liegen mittlerweile zwischen 4 und 15 Euro. Ja, früher war der Preis wirklich 10-mal so hoch für ein DIN A4 Bild. Und heutzutage, natürlich, Sie kriegen immer einen Digitalandruck mit. Das ist dann ein sehr hochwertiger Laserdruck, der schon sehr, sehr farbgenau ist. Und auch diese Kosten sind einmalig. Die hier gefertigten Dateien können immer wieder verwendet werden, wenn das farbige Bild in der gleichen Größe noch einmal gebraucht wird. So könnten Sie die Daten eines Buchtitels ein zweites Mal sehr gut für einen farbigen Werbezettel nutzen. Oder man hat den Buchtitel als PDF vorliegen, verkleinert das PDF und hat den Werbezettel schon fast fertig. Für die farbige Reproduktion eines Buchtitels, bei dem in das Bild noch eine Schrift hineinkopiert werden soll, egal in welcher Farbe und wie viel Schrift, ja, da wird es dann schon teurer, denn das ist Arbeit am Rechner, wo man durchaus 30 bis über 100 Euro ausgeben kann. Und eine gute Titelgestaltung, das wissen Sie, kriegen Sie selten unter 300, 400 Euro, weil der Grafiker natürlich viele Varianten sich ausdenkt. Und da ist auch immer sehr die Frage, macht er das auf Papier oder komplett am Rechner? Teilen bin ich der Überzeugung, am Rechner ist es Zeitverschwendung und Zeit kostet Geld. Auch bei Farbreproduktion gelten je nach Drucktechnik und Papierwahl unterschiedliche Rasterweiten. Da die Kosten recht hoch sind, muss man bei seiner Kalkulation genau überlegen, ob und in welchem Umfang Farbbilder in der Zeitschrift und bei uns natürlich im Buch vorkommen. Tja, und jetzt die Frage, angenommen man hat zum Beispiel 10 Farbbilder im Buch verteilt. Scankosten vielleicht ein 100er, Digitalandruck macht man auf einem Bogen. Tja, und dann kann das für das gesamte Buch bei 1000 Büchern durchaus an Mehrdruckkosten bis zu 3000 Euro hochtreiben. Ha, würde man aber alle Bilder innerhalb von einer Lage von 16 Seiten unterbringen, und so hat man das bis in die 60er, 70er, 80er Jahre oft gemacht, auf einem einzigen Druckbogen, so erhöhen sich die Druckkosten gegenüber dem einfarbigen Druck vielleicht um 500 Euro. Das heißt, Farbbilder in einem Buch beliebig zu verteilen, ist Geldverschwendung. Weil die Kosten für Farbauszüge einmalige Kosten sind, entfallen sie zwar beim Nachdruck, aber dennoch sind die Druckkosten gegenüber dem Schwarz-Weiß-Druck immer noch teurer. Denn die Druckmaschine muss ja mehrere Arbeitsgänge durchlaufen, Vorder- und Rückseite und jeder Bogen vierfarbig, viele Druckplatten, und das ist natürlich wesentlich aufwendiger als der einfarbige Druck. Um ein optimales Ergebnis in der Reproduktion mit dem Druck von Bildern zu erreichen, ist es nicht nur von entscheidender Bedeutung, dass die Daten und die Raster und der Druck technisch einwandfrei sind, denn das Originalbild, das man zum Reproduzieren oder zum Scannen weggibt, das sollte auch ideal sein, sollte keine Wünsche offen lassen. Die Reproduktion kann nah an das Original herankommen, aber eigentlich nie besser sein. Naja, man kann einen Farbstich rausfiltern, man kann den Kontrast erhöhen, aber wirklich besser wird es nicht dadurch. Man kann wenige Details verbessern, aber eine schlechte Vorlage gibt ein matschiges Bild. Ja, zum Beispiel den Grauschleier kann man herausfiltern, indem man es härter macht. Aber es geht immer etwas verloren und man sieht dem Bild an, das ist nicht wirklich sehr schön. Man sollte daher darauf achten, dass das Originalbild keine Flecken oder Kratzer hat und dass es eher größer ist als in der späteren Reproduktion. Denn je stärker Sie Ihr Bild verkleinern lassen, umso weniger fallen die kleinen Unsauberkeiten auf. Schwarz-Weiß-Fotos, also Ausdrucke auf Papier, sollten immer eine gute Grauwertabstufung haben, niemals zu diffus oder zu hart sein. Wenn es sich nicht anders vermeiden lässt, hat man vielleicht Fotos mit dem Fotoapparat gemacht, zum Beispiel das Bild ist nicht transportabel und es hängt in einer anderen Stadt oder ähnliches, dann sollte man auf optimale Fotografierbedingungen achten. Man sollte mindestens 3 unterschiedliche Aufnahmen machen. Wählen Sie verschiedene Blenden, verschiedene Belichtungszeiten. Achten Sie auf einen verzerrungsfreien Blickwinkel, das ist ganz schwierig. Und man sollte auch möglichst mit einem Stativ arbeiten. Ja, und dann habe ich noch ein paar praktische Tipps zur Bildreproduktion. Möglichst immer die Originale direkt zum Scannen oder zum Anfertigen einer Strichabbildung geben. Ja, falls man ein bereits gerastertes Bild hat, was man nochmal scannen will, der alte Rasterpunkt ist meist zu unscharf, das Papier ist vielleicht nicht gut genug, dann kann man davon kein gutes Scanergebnis erzielen. Wählt man dann die Lösung, dass der neue Raster ein bisschen unscharf wird und man muss darauf achten, dass er nicht zu dunkel wird. Und es kann sehr leicht ein hässliches Moiré entstehen. Das sind größere, unscharfe, regelmäßige Flecken im Bild. Also, wenn es irgendwie geht, nicht bereits gedruckte Bilder, gerasterte Bilder oder fotokopierte Bilder, und technisch gesehen ist da ja auch ein Raster hinterlegt, noch einmal digitalisieren, scannen. Ja, auch dieser technische Podcast berührt einen wichtigen juristischen Aspekt. Genauso wie Sie keine Texte von fremden Autoren ungefragt übernehmen können, dürfen Sie auch keine Bilder ohne Genehmigung reproduzieren, außer eben der Schöpfer ist schon mehr als 50 Jahre tot. Bilder, Fotos und Illustrationen sind urheberrechtlich geschützt und bevor Sie diese für eine Publikation verwenden, müssen Sie vom Eigentümer oder Rechteinhaber die Erlaubnis erlangen. Meist hilft die freundliche Frage schon, um eine Abdruckgenehmigung zu erhalten, und zwar meist auch eine kostenlose. Oft ist der Künstler sogar froh, wenn sich durch ihre Publikation, aber dann natürlich mit Namensnennung, dass sie ihn und sein Bild bekannter machen. Vielleicht stellt er ihnen sogar eine technisch einwandfreie Reproduktion, also eine schöne Datei, zur Verfügung. Falls es sich um Bilder aus Galerien oder Museen von Profifotografen oder Künstlern handelt, müssen sie mehrere Rechte kaufen. Sie können diese Rechte beispielsweise bei dem Künstler selbst erwerben oder auch bei Agenturen oder den Rechteinhabern in den entsprechenden Institutionen. Und bei Bildern aus Museen hat der Fotograf dann auch noch ein Recht daran und das Museum. Also man hat manchmal bis zu 3 Rechteinhaber. Ja, und anders ist es, wenn man Fotos zum Zeitgeschehen dokumentiert, wenn man beispielsweise bei einer Ausstellungseröffnung und dort in einer Versammlung muss ja jeder damit rechnen, dass er fotografiert wird, die anwesenden Gäste samt den Bildern fotografiert, dann erlischt so ein bisschen das Persönlichkeitsrecht. Dieses darf dokumentarisch festgehalten und publiziert werden, dieses Publikum. Verwenden Sie hinterher allerdings ein bei dieser Gelegenheit fotografiertes Bild für einen Buchtitel oder Ihren Prospekt. So müssen Sie im Fall der Entdeckung mit einer berechtigten Schadensersatzforderung rechnen. Denn in diesem Fall haben Sie nicht nur das Zeitgeschehen dokumentiert, sondern ein Bild reproduziert, was im Museum an der Wand hängt. Und wenn man davon den Ausschnitt nimmt, das ist dann nicht mehr in Ordnung, weil man ja nicht gefragt hat. Sie sollten mit der Verwendung von fremden Bildern oder bereits in Zeitschriften veröffentlichten Grafiken, Comics oder anderen künstlerischen Arbeiten immer sehr vorsichtig sein. Suchen Sie sich lieber einen guten Grafiker, der das von Ihnen gewünschte Motiv mit eigener Hand schafft, und bezahlen Sie ihn. Hierdurch haben Sie auch die Chance, dass die Bildelemente in den Publikationen Ihres Verlages nicht wahllos zusammengewürfelt erscheinen, sondern einer Stilrichtung oder einer Handschrift zuzuordnen sind. Das Nachempfinden eines bekannten Werkes, das Nachstellen von Fotos, kann manchmal durchaus mehr Reiz haben als die Originale, deren Rechte Sie ja erst kaufen müssten. Hand aufs Herz, wären Sie nicht verärgert, wenn ein von Ihnen geschossenes Foto für ein fremdes Produkt werben würde? Etwa auf der Titelseite einer Zeitschrift, die Sie nicht mögen, die Sie überhaupt nicht ausstehen können. So schwierig der Umgang mit dem Urheberrechtsgesetz für den Verleger manchmal ist, weil die Rechte ja auch nicht so ganz billig sind, so sinnvoll und nützlich ist es für alle bildenden Künstler. Bei der Beschaffung von Fotos finden Sie oft Hilfe in kleineren oder mittleren Fotoagenturen. Je nach Auflage und Verwendungszweck geben diese aus Ihrem Archiv Aufnahmen an Sie weiter, kosten zwischen 20 und vielleicht 100 Euro. Das ist etwas anders als bei den Portalen. Meist mit dem Recht für die einmalige Veröffentlichung geben Sie das an Ihre Kunden an. Auftragsarbeiten sind natürlich deutlich teurer. Das Thema Bildportale habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Das ist noch ein separates Thema. Und diesen durchaus längeren Podcast, in dem es um Bildreproduktion ging, also die Druckvorstufe, beenden wir hiermit. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, für Ihre Geduld. Vielleicht springen Sie nochmal zu der einen oder anderen Stelle. Oder Sie freuen sich auf nächste Woche. Nächste Woche die Folge 240, wie Verlage Bücher machen, Teil 178. Und dort geht es dann, nachdem wir uns für den Druck vorbereitet haben, um die verschiedenen Druckarten. Kommen Sie gut durch diese Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Autor und Sprecher aus Hamburg, Ihr Büchermacher.